Heute Morgen predige ich über Lukas Kapitel 1, Vers 67 bis 80. Lukas Kapitel 1, Vers 67 bis 80. Da geht es um einen Priester, Zacharias, der gerade einen Sohn bekommen hat, nachdem er lange warten musste mit seiner Frau, den Johannes, später den späteren Johannes der Täufer, und der hier in ein Lobgesang für Gott ausbricht oder Loblied. Und sein Vater Zacharias wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und sprach aus Eingebung: Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sich seines Volkes angenommen und ihm Erlösung bereitet und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils in dem Hause David seines Knechtes, wie er geredet hat durch den Mund seiner Heiligen von Ewigkeit her ausgesandten Propheten. Errettung von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Barmherzigkeit zu erweisen unseren Vätern und zu gedenken seines heiligen Bundes, des Eides, den er Abraham, unserem Vater, geschworen hat, uns zu verleihen, dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde ohne Furcht ihm dienen, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle unsere Tage. Aber auch du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Herrn hergehen, seine Wege zu bereiten, um Erkenntnis des Heils zu geben seinem Volk, in Vergebung ihrer Sünden. Wegen der mitleidsvollen Barmherzigkeit unseres Gottes, womit auf uns strahlen wird der Aufgang aus der Höhe, um zu leuchten denen, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, zu leiten unsere Füße auf den Weg des Friedens. Das Kind aber wuchs und wurde stark im Geist und war in der Einöde bis zum Tag seines Auftretens vor Israel. Ich könnte mir vorstellen, dass mancher ab und zu mal den Gedanken hat, Gott hat mich vergessen. Oder irgendwie scheint er mich zu übersehen. Vielleicht, wenn es ihm schlecht geht, wenn er schon jahrelang krank ist oder monatelang. Vielleicht, wenn die Arbeitslosigkeit sich nicht besiegen lässt im Moment. Vielleicht, wenn es Schwierigkeiten in der Familie gibt, die man so schnell nicht lösen kann. Und in vielen anderen Spannungszuständen. Hat Gott mich wohl vergessen? So hätte auch dieser Zacharias und seine Frau fragen können, denn sie waren ein kinderloses Ehepaar und er hat jahrelang, vielleicht jahrzehntelang darum gebetet, dass sie doch einen Sohn bekommen. Und es geschah nichts. Ich habe nur eine Bitte, ihr könnt nachher drüben miteinander reden und wenn es geht auch spielen, aber nicht hier. Ich wiederhole das nochmal. Der Zacharias und seine Frau hat Gott gebeten, dass sie ein Kind bekommen, einen Sohn. Wahrscheinlich jahrelang, aber sie bekamen keinen. Heute sind ja bei uns knapp ein Drittel der Ehen ohne Kinder. Nicht ganz ein Drittel, etwas weniger. Viele wollen keine, manche bekommen keine, wie auch immer. Damals war es eine Schande, heute ist es ja, für manchen alltäglich, für manchen auch nicht. Ja, und er hat nun gebetet und plötzlich tauchte hier im Tempel, wo er seinen Dienst tat, ein Engel auf und sagte, dein Gebet ist erhört worden. Und er war im wahrsten Sinn des Wortes sprachlos. Er sagte, wie soll das denn gehen? Woran werde ich das denn nun erkennen? Er hatte also gar nicht mehr damit gerechnet, dass sein Gebet erhört würde. Und es ist sicher schwierig, wenn man sich so an das Beten gewöhnt, dass man einfach immer weiter beten will und gar nicht mehr damit rechnet, dass irgendwann auch noch etwas geschieht, wenn man betet. Er war also im wahrsten Sinn des Wortes sprachlos und blieb es dann 9 Monate lang, bis dieses Kind geboren wurde. Heute würde man sagen, eine Art psychosomatische Störung, dass sich seelische oder geistliche Zusammenhänge auf den Körper auswirken. Vielleicht würde man heute versuchen, ihn zu einem Logopäden zu schicken, der ihm wieder etwas das Sprechen beibringt, oder zu einem Psychiater, der klärt, warum dieser Schock in seinem Leben entstand. Aber er wusste ja, es hat einen ganz anderen Hintergrund. Dabei heißt der Name Zacharias, so hieß der Vater ja, Gott gedenkt, ist derselbe Name, den Sie aus der Bibel kennen, Zacharia, heißt auch Gott gedenkt. Ja ist die Abkürzung für Yahweh. Es heißt, Gott gedenkt an ihn, und das möchte ich auch jedem heute Morgen sagen, egal in welcher Lage er ist, Gott denkt an sie oder an dich. Er hat diese Lage nicht übersehen und er ist auch bereit, zu seiner Zeit weiterzuführen oder zu handeln. Nach diesen 9 Monaten, als das Kind geboren wurde, war das so, wie wenn ein Staudamm seine Schleuse öffnet und nun alles heraussprudelt. Er hatte ein Loblied oder ein Lobspruch auf Gott und pries Gott als den, der wirklich die Führung hat, entsprechend seinem Wort. Das finde ich großartig, will Menschen Gott loben lernen. Kleine persönliche Frage, wann haben Sie zum letzten Mal Gott gelobt oder ich? Nur mal zum Nachdenken. Wir sind so an das Bitten gewöhnt, ab und zu noch an das Danken. Das Loben ist oft weit hergeholt. Er hat also Gott gelobt und er sah sofort, es ist nicht nur Gottes Führung für mich persönlich, sondern auch für sein Volk Israel. Also Familiengeschichte und Heilsgeschichte gehen zusammen. Und dann erinnert er sich, was Gott seinem Volk alles versprochen hat. Jetzt würde ich ganz gerne mit Ihnen einen kleinen gedanklichen Bibelquiz machen. Was hat er ihm denn versprochen? Er fängt bei dem Abraham an. Was hat Gott dem Abraham versprochen, als er ihn berufen hat? Ja, möchte jemand was sagen? Ja, also nicht nur einen, sondern ganz viele. Also einen und dann ganz viele Nachkommen für die ganze Welt. Also er hat ihm einen Sohn versprochen und noch 2 andere Dinge. Ich fasse sie zusammen, ein Land und ein Segen für die ganze Welt. Also Land, Volk und Segen hat er ihm versprochen, beginnend mit einem Sohn. Und das würde Gott nun halten durch diesen kommenden Messias. Dann der David, was hat er dem denn versprochen? Hier steht ja auch aus dem Hause Davids und Jesus hieß später mal David Sohn, so wurde er genannt von den Leuten. Ja, was hat er dem David versprochen? Er hat ihm versprochen, dass in Ewigkeit einer auf seinem Thron sitzen wird. Und das ist dieser David-Sohn Jesus, der in Ewigkeit auf dem Thron Davids sitzt. Also hier hat er 2 Linien, eigentlich ist es eine Linie mit verschiedenen Zeitabschnitten, zur Erfüllung gebracht durch den kommenden Messias Jesus und hat im Haus Davids ein Horn des Heils aufgerichtet. Das Wort Horn in der Bibel heißt immer Kraft, ein Symbol für Stärke. Es heißt, durch diesen Messias wird Stärke symbolisiert, und zwar die Stärke des Erbarmens Gottes, die Stärke seiner Errettung und Erlösung. Und dann heißt es, er würde sie von allen Feinden erretten und sie könnten dann ohne Furcht ihm dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit alle Tage und würde die Füße auf den Weg des Friedens leiten. Fragen wir beim Nahen Osten, wie es da aussieht mit dem Weg des Friedens. Der Friedensnobelpreis ist zwar zugesprochen den 2 Staatsführern Israels und dem Chef der PLO, aber ansonsten hacken die Leute doch fröhlich aufeinander herum. Es gibt immer wieder viele Tote. Keiner traut dem anderen wirklich über den Weg. Und manche sind dafür, lasst uns lieber am Hass festhalten, statt daran, dass wir jetzt endlich mal etwas für uns tun können und dafür auch Freiräume und sogar Geld bekommen. Also mit dem Frieden ist es nicht so weit her. Und ich sehe da immer eine gewisse Ironie des Schicksals, dass der Friedensnobelpreis ja von dem Erfinder des Dynamits herstammt, Nobel, und insofern da auch manchmal in solchen Verleihungen ein bisschen Dynamit drin steckt, so dass man merkt, eigentlich wird zwar vom Frieden geredet, vieles in die Wege geleitet, aber es ist doch sehr, sehr schwierig. Jesus wäre der Friedensbringer, hat er ihn denn gebracht oder wird er ihn noch bringen? Befreit aus der Hand aller unserer Feinde. Welchen Frieden bringt Jesus und zu welcher Zeit? Ich weiß nicht, wer von Ihnen gerne fotografiert, sicher viele. Manche hat so eine super Telekanone, wo man die Dinge so ganz nah heranholen kann. Und das täuscht dann manchmal, wenn man diese Bilder sieht, dass so Dinge, die weit entfernt sind, so ganz dicht zusammen auf einem Bild auftauchen, so dicht zusammengeholt. Und so ist es bei Jesus auch. Ich hatte vorhin vorgelesen aus Sacharja 9, diese Stelle, dass er den Kriegsbogen zerbricht, Frieden stiftet, aber gleichzeitig auf einem Esel und demütig in Jerusalem einreitet. können sich jemand vorstellen, der auf einem Esel einreitet und dann Kriegsbögen zerbricht. Dazu braucht man ja Gewalt und nicht nur einen Esel, der einen trägt. Jesus hat immer vom Frieden gesprochen. Selig sind die Friedfertigen in seiner Bergpredigt. Aber er hat zu dem wichtigsten innenpolitischen Problem seiner Zeit nichts gesagt, nämlich, dass Israel ein besetztes Land war, von den Römern okkupiert. Dazu hat er offensichtlich, wie die Bibel zeigt, nichts gesagt. Es heißt, er hat nichts gegen die Feinde gesagt. Er hat nur gesagt, liebet eure Feinde, aber damit meinte er wahrscheinlich mehr die Feinde im eigenen Volk. Und zu diesem großen Problem hat er geschwiegen. Jesus bringt trotzdem Frieden. Jetzt könnte man überlegen, welchen Frieden bringt er? Ich denke mal an zwei Bereiche, stellvertretend für viele andere. Allerdings muss man erst sehen, was das für ein Friede ist. Er bringt Frieden dadurch, dass er uns von Feinden befreit. Jetzt wäre die Frage, was sind die Feinde in Ihrem Leben oder in meinem Leben? Ich hoffe, dass Ihnen nicht der Name des Nachbars einfällt, wobei das natürlich manchmal auch passieren kann. Aber Feinde sind ja oft andere. Jemand sagte mal, wir lieben oft unsere Feinde als falsche Freunde. Das ist bitter. Wir lieben oft unsere Feinde als falsche Freunde. Das heißt, oft erkennen wir unsere Feinde gar nicht. Im Gegenteil, wir denken, es sei ein Freund von uns. Ich will zwei Bereiche dazu nehmen. Das eine vielleicht mehr im Bereich jüngerer Menschen. Ich sage einmal das Stichwort Freizügigkeit. Ich tue, was ich will. Mir ist nichts vorgegeben. Alles ist mir möglich. Es muss natürlich Spaß machen und ich will möglichst nichts verpassen. Ist diese Lebenseinstellung ein Freund oder ein Feind? Oder beides? Ich denke, dass dabei oft das geschieht, was hier steht, dass sie in Finsternis und Todesschatten sitzen, das heißt ein Stück fehlende Orientierung mit parallel geht und Gott muss uns manchmal erst die Augen öffnen, dass wir vermeintliche Freunde als Feinde erkennen und dann können wir erst Vergebung beanspruchen und Reinigung. Es war ein Bereich, Freizügigkeit. Ein anderer, den wahrscheinlich jeder kennt, Selbstmitleid. Man beachtet mich nicht, man versteht mich nicht, man übersieht mich, hat meinen Geburtstag vergessen, hat mich nicht angerufen. Und eigentlich ist das Leben sowieso so schlimm. Am liebsten wäre ich schon beim lieben Gott in der Ewigkeit, wenn er mich doch ohne größere Schmerzen dorthin holen würde. Selbstmitleid steigert das Selbstwertgefühl und ruiniert das Leben. Entschuldigung, ich muss doch jetzt nicht dauernd darüber schauen oder reden. Das ist wahrscheinlich nicht nötig. Ja, ist die Frage, wie werde ich davon los? Eigentlich nur durch Bekenntnis dieser inneren Bitterkeit als Sünde. Vergib mir und befreie mich. Jesus befreit von Minderwertigkeitskomplexen, von Bitterkeit. Er kann den Feind der Unpünktlichkeit besiegen. Er kann Hoffnungslosigkeit wenden zu Zuversicht und vieles mehr. Er befreit von Feinden dieser Art, aber nicht so, dass sie nicht mehr da wären. Sie kennen den Psalm 23, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Das heißt, die Feinde sind noch da, aber auf Distanz. Er befreit uns von der Macht Satans, aber nicht von seiner Gegenwart. Die meisten Leute, auch die meisten Christen erstaunlicherweise, glauben oft immer noch, dass es den Teufel nicht gibt als Personen. Auch heute Morgen, wenn wir mal abstimmen würden, wäre sicher die Hälfte dafür, dass es ihn nicht gibt als Person. Nur die andere Hälfte würde sagen, wir glauben, dass er da ist. Er befreit uns von der Macht Satans, aber nicht von seiner Gegenwart. Das heißt, wir werden ein Leben lang Angriffe erfahren, körperlicher Art, seelischer Art, geistiger Art, gesellschaftlicher Art. Aus diesem Kampf werden wir nie herausgenommen, bis wir schließlich in der Ewigkeit sind. Manchmal gibt es Tage, wo man sagt, so schön wie heute könnte es immer bleiben. Jemand verglich das und sagt, man entspannt sich so auf eine Bergwiese, ein strahlend blauer Himmel über sich und neben sich den Geruch der Wiesenblüten und Blumen. Und auf einmal hört man so ein dumpfes Getrappel, da kommt so ein wilder Stier angerannt, so ein Bulle. Und man schaut, ob auf der Wiese denn auch noch ein Baum steht, hinter dem man sich verstecken kann oder der einem Schutz gewährt. Als Beispiel, wir entspannen uns manchmal und sagen, so sollte es bleiben, endlich mal ohne Kampf, nur Ruhe, nur Frieden. Und dann kommt schon das nächste Problem angerannt und der Kampf geht weiter. Wann wird Jesus von Feinden befreien? Er wird von Feinden befreien, wenn er wiederkommt. Dann wird er auf der Erde ein Gericht über Völker halten, bei dem leider sehr viele ihr Leben verlieren werden, und wird dann das sogenannte tausendjährige Friedensreich aufbauen, das in Israel beginnt, für die ganze Welt, und dort wird es keinen Krieg mehr geben. Jeder, der allerdings heute meint, das könnte man heute schon durch Vernunftsgründe und Überzeugungen gewinnen, täuscht sich. Sie kennen die Desillusionierung durch die Gespräche in Jugoslawien, immer wieder das Wort Waffenstillstand, die Waffen sollen schweigen, wir wollen uns an einen Tisch setzen und miteinander reden. In Wirklichkeit weiß man, es ist eigentlich nur eine im Gespräch bleibe Taktik. Mit Frieden und wirklicher Ruhe hat es wenig zu tun. Es ist eine Form, sich selbst zu betrügen. Der Unfriede kommt nicht von den Waffen, sondern aus unserem Herz. Wir sind alle Exporteure, wir exportieren, was in uns drin steckt. Und wenn einer sich dauernd mit anderen Menschen nicht verträgt, kann er die Schuld nicht immer nur den anderen geben, sondern muss überlegen, liegt es vielleicht auch an mir, dass ich irgendetwas exportiere, was anderen Leuten nicht passt und ihnen sehr schwer fällt zu akzeptieren. Jesus will im Herzen Frieden stiften und kann es dann auch nach außen fortsetzen. Auf der Erde wird er ein Friedensreich errichten, aber nicht als Weltverbesserer, sondern als Welterlöser. Ein Verbesserer würde ja nur das Vorhandene so ein bisschen aufpolieren und ein klein bisschen aufbereiten und besser machen. Ein Erlöser zerbricht diese negative Spannung des Unfriedens in uns und schenkt stattdessen eine neue Beziehung zu diesem Friede und liebevollen Gott durch Vergebung. Vergebung bedeutet nicht nur, dass man schuldlos wird, sondern dass eine Beziehung wieder auflebt, die getrübt war. Dieser Johannes, der hier geboren wurde, würde den Weg für Jesus bereiten. Und ich denke an der Stelle, dass viele von uns auch Wegbereiter sind für Gott, indem wir den Weg bereiten können für Jesus. Überlegen Sie einmal, wer mitgewirkt hat in Ihrem Leben, dass Sie persönlich Jesus kennengelernt haben oder vielleicht gerade dabei sind, ihn kennenzulernen. Welche Wegbereiter da Gott eingesetzt hat, manchmal eigene Eltern schon, manchmal Nachbarn, manchmal ein Klassenkamerad oder eine Fernsehsendung. Wir können ein Wegbereiter sein für andere durch unser Gebet, durch Kontakte, die wir möglicherweise pflegen, durch Bücher, die wir verschenken, durch Kassetten, durch Gespräche und, wenn es möglich ist, auch dadurch, dass andere im eigenen Leben irgendetwas von Gott entdecken können. Gott vergisst niemand. Das war die Aussage des Namens Zacharias. Gott gedenkt. Und es wäre gut, wenn das jeder heute Morgen mitnehmen würde. Gott gedenkt. Er vergisst mich nicht. Das ist kein Freibrief, weiter so zu leben, wie man gelebt hat, falls da irgendwelche Dinge nicht in Unordnung sind. Aber Gott vergisst einem trotzdem nicht. Er erhört Gebete, auch wenn man vielleicht schon jahrelang für etwas betet, möchte er die richtige Antwort darauf geben und sein. Er tut das, was wohltuend ist für uns. Darüber hinaus setzt er uns aber als Wegbereiter ein. Das heißt, durch jeden von uns, der Jesus kennt, möchte er den Weg bereiten für andere, damit sie Jesus auch kennenlernen. Nicht unbedingt durch Worte, durch all das, was weitergegeben wird. Er hält sein Wort. Und an der Stelle ist die Frage, wenn Sie die Bibel lesen, haben Sie das schon einmal gemerkt, dass Gott Ihnen in einer persönlichen Lage ein persönliches Bibelwort sagt? Irgendein schönes Wort, was vielleicht dem Volk Israel gesagt wurde, aber jetzt Ihnen persönlich gilt. Zum Beispiel aus Jesaja, ich habe dich in meine Hände gezeichnet. Das heißt, ich werde dich nie vergessen. Denn in meinen Händen sind die Wundmale der Liebe, die Jesus hatte. Ich habe dich in meine Hände gezeichnet. Oder andere solche schöne Zusagen, die Sie und mich ermutigen, weiter auf dem Weg zu bleiben. Wenn ich das Ganze zusammenfasse, da war jemand, der sprachlos war, weil Gott Gebete erhört, noch nach Jahren, und dabei entdeckt, Gott vergisst mich nicht, aber er vergisst auch sein Volk nicht. Er ist derjenige, der Frieden schafft, erst einmal im Herzen, später auch in der ganzen Welt. Und er ist derjenige, der vielleicht sogar mich beruft und auch einsetzt, um den Weg zu bereiten. Eines kann vielleicht im persönlichen Leben bleiben. In Israel blieb damals die Römerfrage ungelöst. Das heißt, im Hintergrund blieb irgendetwas, was einem wirklich täglich beschäftigen konnte. Und trotzdem hat Jesus dort gelebt, in diesem Land, hat seinen Frieden verbreitet, hat Menschen geheilt, hat Partnerbeziehungen wieder hergestellt und vieles mehr. Er ist der Friedebringer, der an uns denkt. Hab Dank, Herr Jesus Christus, dass du dieser Herr bist, dieser König, dieser Friedefürst. Danke, dass du uns nicht aus den Augen verlierst, dass du bildlich gesprochen uns in deine Hände gezeichnet hast, gerade auch, als du am Kreuz für uns gestorben bist. Wir loben dich über deine persönlichen Treue. Amen.